Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dabei der Udo.
Hallo.
Und der Robert.
Hallo. Ganz außergewöhnliches Publikum hier. Also ganz außergewöhnliche Sprecher hier. Habt ihr noch nie gehört, wenn ihr die letzten Folgen nicht gehört habt?
Nee, auf gar keinen Fall. Es spielt sich langsam ein, ja, das Team.
Ja, mit Udo ist es wunderschön quasi. Wir haben so, was könnt ihr nicht sehen, wir haben so Stoppuhren laufen. Wer von uns beiden mehr spricht, Udo oder ich? Und das werden wir heute mal extrem interessant für mich herauszufinden, wer gewinnt.
Du stoppst das jetzt?
Den Wettbewerb kann ich nicht gewinnen.
Also
ich sehe, wie viel News du auf deinem Tisch hast. Okay, ich würde sagen, genug Geplänkel, holen wir mal die Leute ab, weil sie haben ja jetzt quasi eine Woche ohne uns überleben müssen, dass wir sie quasi abholen, was alles so Tolles passiert ist.
Ja, wir haben wieder reichlich News für euch zusammengesammelt. Ich fange dann gleich mal mit WordPress Core News an. Und zum Thema Gutenberg 8.9 gibt es da nämlich News. Also die Version 8.9 ist rausgekommen. Und da ändert sich einiges, nämlich da die blockbasierten Widgets jetzt aus dem experimentellen Status rauskommen und jetzt in WordPress reinkommen. Nicht jetzt in WordPress reinkommen, sondern demnächst in WordPress reinkommen. Aber jetzt sind sie erst mal aus dem experimentellen Status raus. Das heißt, wenn ihr das Plugin installiert, dann braucht es nicht nochmal extra anzustellen, dass er die Block-Widgets anzeigt. Da gibt es dann nämlich eine Option in dem Gutenberg-Plugin, wo ihr dann entsprechend einstellen könnt, dass die Block-Widgets angezeigt werden. Das war bisher so, das ändert sich jetzt und mit dem Ziel, das Ganze dann halt im November in die nächste WordPress-Version reinzubringen. Gibt aber noch ein paar Probleme damit, weil es ändert sich halt eben massiv was innerhalb von WordPress. Bis jetzt gibt es ja die Widgets und die Widgets werden ja irgendwann dann wegfallen. Da gibt es halt natürlich dann in Sachen Umstellung einige Probleme, was die alten Widgets angeht. Wird sich halt eben die HTML-Struktur ändern. Die komplette Bedienung innerhalb des Admins wird sich natürlich dann auch ändern. Das heißt also, da ist dann anschließend auch nichts mehr wie vorher. Die ganzen Widgets werden halt werden jetzt über eine Art Gutenberg über den Gutenberg-Editor halt eben angelegt und da ändert sich halt die Bedienung komplett einmal. Also ich würde euch empfehlen, sich das mal anzuschauen, das mal zu installieren, das Plugin, und dann mal zu gucken, welche Auswirkungen das hat. Auf jeden Fall nicht auf die Produktivumgebung, da wird auch dringend von abgeraten, das da drauf zu machen, weil es gibt halt noch einige Probleme damit. Also wie gesagt, zum einen halt eben diese HTML-Probleme, dass sich die Struktur ändert. Es gibt aber auch noch Probleme mit alten Widgets, wo die Optionen entsprechend nicht mehr eingestellt werden können, wie das vorher der Fall war. Und noch viele kleine andere Probleme, die dann einem das Leben auf einer Produktivumgebung schwer machen könnten.
Aber halten wir fest, dass die Widgets endlich, dass der Widget-Bereich in WordPress endlich stirbt, sehr schön. Für die Zukunft von WordPress ist das sehr schön, weil wenn du Menschen erklärst und wenn du jetzt den Bereich da rechts in deiner Seite oder unten in deiner Seite bearbeiten willst, gehst du quasi in den Bereich Widgets, dann sieht's komplett anders aus, als du gewohnt bist.
Genau.
Und da musst du genau den Widget-Bereich finden, den du gerade bearbeiten willst. Und dann musst du das Widget bearbeiten, speichern und im Frontend gucken, ob jetzt so aussieht, wie du es haben willst. Also, dass es quasi in Blöcke überführt wird, ist überhaupt extrem wichtig, weil müsst ihr euch überlegen, nächstes Jahr, wenn jemand neu mit WordPress anfängt, diese Person muss überhaupt nicht mehr wissen, dass es Widgets gab. Was ich total toll finde.
Ja gut, ganz so schlimm ist es ja bisher nicht. Du konntest ja über einen Customizer es ja trotzdem schon direkt beim Editieren ansehen. Aber es stimmt schon, es geht natürlich jetzt mit großen Schritten wirklich zum Full-Site-Editing. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung.
Ja, macht aber auf jeden Fall noch einige Probleme. Also ich habe da einen Artikel von WP Tavern verlinkt und da könnt ihr euch das nochmal anschauen, was genau für Probleme es da gibt. Und sagen wir mal so ganz versöhnlich ist der Artikel jetzt noch nicht, weil der eigentlich damit endet, dass man, wenn man da wirklich auch massiv Probleme mit hat, halt eben entsprechend eine Funktion ausführen kann, die Remove Theme Support heißt und mit der Option Widgets-Block-Editor. Wo man das Ganze wieder abschalten kann, falls man damit auch so massive Probleme bekommt. Wie gesagt, es sind ja nicht mehr allzu viele Monate, bis dann die Version rauskommt, in WordPress reinkommt und hoffen wir, dass bis dahin alles gemacht ist. Also es wird auf jeden Fall sich einiges ändern dann im Admin.
Wird ja Zeit. Der Sven verlinkt euch einen Artikel, ich verlinke euch auch einen Artikel, nämlich genau zu dem Thema hat der Justin von WP Tavern ein paar, sag ich mal, eine Woche später nochmal einen Beitrag geschrieben, weil er es quasi nicht mehr losgelassen hat, wie Vorspar quasi Widgets im neuen Theme, also im neuen Blog-Editor quasi eingebunden sind. Und da hat er quasi lange drüber nachgedacht, wie man das quasi versöhnen kann, weil das Problem ist eben, dass die Widgets, gerade jemand, der ein Widget designt, hat quasi sehr viel Kraft darüber oder sehr viel Aussagekraft, wie das aussehen soll. So, weil das aber ein Blog ist und das quasi das Ganze im Blog-Editor passiert, geht das eben nicht mehr so einfach, weil dann kann eben noch links und rechts, links und oben irgendwas noch dazukommen, dass eben der User mehr Macht bekommt, aber eben auch dadurch falsche Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel MySpace. Und aus dem Grund hat sich der Justin damit mal auseinandergesetzt und hat gesagt, eigentlich löst das Problem mit den Widgets die Patterns, also diese Block-Zusammenraufungen, wo man dann quasi sagen kann, ich hätte jetzt gerne diesen Pattern. Man kriegt quasi eine Ansammlung von Blöcken und kann dann dort quasi sehen, wie es gedacht war und zusätzlich eben dann auch dran rumspielen und es eben ändern nach dem eigenen, wie man es halt haben will. Das hat er quasi vorgeschlagen, ist auf die Leute von Gutenberg zugekommen und will eben mal schauen, ob da quasi, ob es da quasi einen Weg raus gibt aus diesem, oh mein Gott, Widgets werden sterben. Ich habe es gesagt. Und wie kann der User am sinnvollsten überführt werden? Deswegen ist es auf jeden Fall sehr spannend, was da jetzt gerade mit den Widgets passieren wird. Und wir halten noch mal fest, sei es abgesehen von Bestandsseiten, müssen Widgets einfach weg. Das ist quasi für den normalen User, es ist nicht verständlich, was mit den Widgets ist, und deswegen ist das Fullset Editing mit dem komplett Bearbeiten von Header und Footer und dort drin auch eben Blöcke einbauen in den Footer, das ist das, was wir eigentlich seit Ewigkeiten brauchen, und das bekommen wir eben am Ende des Jahres mit dem WordPress 5.6 Release. Gut, machen wir mal was Entspanntes. Und zwar, weil wir quasi gerade über den Core reden, es gibt ja verschiedene Menschen, die quasi am Core arbeiten. Es sind eine ganze Menge. Und eine davon ist Helen Husandi. Und die ist quasi von Ten Up dafür abgestellt, am WordPress Core zu arbeiten. Und ist deswegen Core-Committer, Core-Contributor, Lead-Developer, Lead-Developerin. Und hat auch das Release kurz vor Gutenberg, ich glaube das 4.8er-Release, 4.8, 4.9 war dann von zwei anderen Personen. Das 4.8er Release hat sie quasi auf den Weg gebracht, war sie Head of Release. Und sie gehört auch zum Release Squad natürlich, was jetzt die 5.6 macht. Und sie zeigt jetzt quasi euch was total super Tolles. Und zwar auf Twitch. Ihr habt die Plattform hier schon mal gehört, nämlich der Alain hat schon mehrfach quasi auf Twitch Livestreams gehabt. Das gleiche macht so ähnlich Helen jetzt. Und welcher zwar Alain? Wird sie Alain Schlesser, habe ich auch, glaube ich, sogar ausgesprochen. In älteren Folgen, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, hat er quasi auf Twitch quasi an Projekten gearbeitet. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, er arbeitet immer noch daran, er macht das immer noch ab und zu. Und Helen zeigt euch als Lead Developer von WordPress, wie sie einen sogenannten Bug Scrub macht. Das ist quasi die Arbeit am WordPress-Kern, wo quasi der Core-Developer oder Lead-Developer quasi sich Bugs vornimmt und an den abarbeitet. Das heißt, falls ihr mal sehen wolltet, wie jemand mit, ich glaube, einem Jahrzehnt oder so Erfahrung in WordPress-Core-Entwicklung, wie so eine Person am WordPress-Kern arbeitet, könnt ihr euch auf Twitch, verlinken wir euch, ihren Channel anschauen. Die Recordings werden, glaube ich, zwei Wochen aufgehoben. Sie will es, glaube ich, auch auf YouTube stellen. Und der nächste findet, jetzt, wenn ihr das quasi zu spät anhört, habt ihr Pech, dann gibt's wahrscheinlich danach noch einen, am 15. September um 21 Uhr deutsche Zeit statt. Das heißt, falls ihr da quasi Interesse habt, das mal live zu sehen und auch quasi Fragen zu stellen, während ihr das macht, ich weiß nicht, ob sie darauf antworten wird, weil sie eben vielleicht dran arbeitet oder vielleicht euch was zeigen wird. Auf jeden Fall ist das sehr spannend, mal zu sehen, wie so ein Lead-Developer quasi am WordPress-Core arbeitet.
Genau. Wenn die dann das Ganze auf YouTube stellt, dann bleibt es auch auf YouTube. Bei Twitch wird es natürlich immer nach einer Zeit gelöscht. Dann kann man es jetzt vielleicht sogar noch später angucken.
Genau, aber ich kann es dir nicht gerne. Also sie hat gesagt, dass sie das, glaube ich, überlegt oder sie das machen will. Aber ich habe noch keinen direkten YouTube-Channel jetzt dafür. Ich habe auch nicht aktiv gesehen. Ich habe halt nur gesehen, es gibt eine neue Geschichte, einen neuen Bugscrub. Und deswegen für euch quasi, es gibt aktuell schon ein Video drauf. Der nächste wird natürlich auch dann wieder sein. Das heißt, wenn ihr quasi interessiert seid, wie arbeitet so jemand am WordPress-Core, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Okay, bleiben wir beim WordPress-Core. Und zwar, falls ihr mitbekommen habt, gab es so ein paar kleine, sag ich mal, Unebenheiten beim WordPress 5.5-Release, was das JavaScript betrifft. Um genauer zu sein, das jQuery. Und zwar wurde beim 5.5-Release wurde jQuery etwas angefasst und wurde quasi, weil der Plan ist, jQuery auf eine aktuelle Version zu heben, die Version, die bis WordPress 5.5 in WordPress drin war, von jQuery, war steinalt. Steinalt. Und deswegen haben die Leute vom Core gesagt, na, lass uns das doch mal auf den neuen Stand heben. Und aus dem Grund wurde das in 5.5 gemacht, hat ein bisschen Probleme erzeugt, dass eben bei den Leuten, bei Menschen sind eben Slider weggefallen und anderes. Und deswegen gibt's seit einer Weile das Enable jQuery Migrate Helper. Das ist ein Plugin, mit dem man quasi sich so eine Art Hilfe für jQuery einbauen kann, falls man noch alte Plugins, alte Themes hat, die darauf nicht vorbereitet sind. Dieses Plugin hat aktuell 100.000 aktive Installationen, was quasi für einen Notbehelf schon eine große Zahl ist. Und weil der WordPress-Core eben gemerkt hat, hoppla, die Leute sind nicht vorbereitet, die Leute von den Plugins und Themes, denen ist das relativ egal, oder nicht relativ egal, aber die haben eben weniger Zeit, das alles zu testen, ist es eben so, dass für WordPress 5.6 nochmal was gemacht werden soll für jQuery. Und deswegen gibt es jetzt das WP jQuery Update Test. Das ist quasi die Möglichkeit vom Core, womit ihr schon mal sehen könnt, ob eure Seite quasi mit 5.6 laufen wird. Finde ich sehr schön. Ist eine sehr schöne Lösung quasi für Menschen, die ein oder mehrere Webseiten betreiben, um eben zu wissen, ob eben man outdated Plugins und Themes hat, die eben da mal eine E-Mail brauchen, um zu wissen, ach, guck mal, ihr müsst mal gucken, dass ihr auf jQuery auch reagiert.
Genau.
Ja, damit ist sehr schön.
Damit ist meine Nachricht ja schon fast überflüssig, aber
in WordPress. Aber eben nur fast.
Ja, fast, genau. WordPress 5.5.1 hat nämlich dann ja, darin wurde halt eben auch darauf reagiert, das ist das letzte Update, was rauskam. Und da hat man dann einen sogenannten Backfill gemacht. Und das heißt, man hat dann halt eben die nicht mehr vorhandenen globalen Variablen, die entsprechend Plugins zur Verfügung standen, wieder eingeführt, aber ohne Funktionalität. Dieser Backfill ist nur dazu, damit die Fehlermeldungen nicht mehr kommen, die dann vorher im Browser dann da waren und sodass dann halt die Skripte weiterlaufen können. Und man hat halt festgestellt, das waren halt eben nicht nur ein paar Plugins. Ich hatte das Problem tatsächlich bei einer meiner Seiten auch, dass dann die Skripte dann nicht mehr liefen und musste dann auch, das von Robert vorhin erwähnte Plugin installiert, damit das wieder funktionierte. Es hat auf jeden Fall Probleme gemacht bei Millionen von Seiten, weil es betraf halt eben Plugins, die wirklich sehr weit verbreitet waren und oder sind. Und achtet mal darauf, geht eure Seite mal durch, wie wir das in letzter Zeit nicht gemacht haben, weil es betrifft wirklich echt massiv viele Seiten.
Ja, wobei man aber auch immer dazu sagen sollte, dieses jQuery Migrate Helper Plugin ist zwar schön und gut, aber es ist nur eine Übergangslösung.
Genau.
Das heißt, wenn ihr ein Plugin benutzt, was ohne diese Krücke nicht funktioniert, dann gut, soll man vielleicht im Moment noch mal ein bisschen abwarten, ob noch ein neues Update kommt, und ansonsten muss man sich wirklich nach Alternativen umsehen, weil auf Dauer ist das keine Lösung.
Genau, weil, wie gesagt, also WordPress hat da auf eine jQuery Version 1.2 oder sowas gesetzt. Wir sind schon bei jQuery weit über 3. Von daher, ja, stand, ist es auch richtig und wichtig, dass sie die Änderung gemacht haben. Aber da müssten die Plugins jetzt auch alle nachziehen. Ja, das war's, glaube ich, zum Thema entfernte jQuery-Skripte, Robert.
Genau, kommen wir mal, verlassen wir mal die aktive Core-Entwicklung und gehen mal mehr in die Richtung WordPress.org. Und zwar gibt es bei WordPress.org quasi, gibt es ja auch ein Forum. Und dieses BBPress-Forum, was da ist, wird eben von allen benutzt, von Plugin-Support, von Leuten, die quasi Fragen stellen zu WordPress allgemein, eben zu die Core-Funktion hat irgendwie komisch bei mir und so weiter und so fort. Und da hat eben wurde jetzt das Thema aufgemacht, den Usern von WordPress.org, also den Forum-Usern, mehr Autonomie zu geben, und zwar mehr Möglichkeiten zu geben, selbst mit ihren Beiträgen zu arbeiten. Das aktuell ist zum Beispiel so, wenn ihr einen Beitrag auf WordPress.org reinstellt, im Plugin-Forum oder im normalen Forum, dann habt ihr eine Stunde Zeit, das zu editieren. Und danach ist das Ding quasi für euch geschlossen. Ihr könnt nichts mehr dran arbeiten. Und das, was jetzt quasi vorgeschlagen wird, ist, den Usern dort mehr Autonomie zu geben. Das heißt, selber Beiträge zu schließen, den Menschen quasi die Möglichkeit zu geben, länger Beiträge zu bearbeiten. Also zum Beispiel mehrere Tage lang, dass sie Sachen bearbeiten können, weil eins zum Beispiel von den Problemen ist, wenn ein relativ unerfahrener User quasi einen Beitrag postet, kann es sein, dass da drin quasi, weil er eben denjenigen, dem Support helfen will, eben Daten drin stehen, die nicht drin stehen sollten, Login-Daten oder weiß der Teufel was. Und da ist eben die Möglichkeit, dem User dort mehr Rechte zu geben, das selbstständig ausführen zu können und damit eben auch wirklich mehr Selbst-Awareness und selbst eben, dass die Leute sich selber hinter sich aufräumen können, was eben wirklich sehr schön ist. Das ist, wie gesagt, aktuell nur ein Proposal, was gerade besprochen wird, aber ihr seht quasi, dass das WordPress-Org-Team dort an der Stelle gerne eben, also das Plugin-Team, also das Foren-Team, das war jetzt von Mika, die auch Foren-Administrator ist, das Foren-Team würde gerne dem User mehr Rechte geben. Was ich halt sehr schön finde. Ja. Und ich denke, ihr könnt nicht darauf antworten, weil ihr alle beide nicht das Forum benutzt.
Kommen wir zum anderen Thema. sag mal, ich bin nicht der stärkste User. Dafür gibt es Leute wie Thorsten Landsiedel früher zum Beispiel, die da sehr fleißig waren. Oder auch Bego.
Ja, aber die waren schon Moderator. Es geht ja um den Alltags-User. Aber gehen wir weiter und machen quasi andere spannende Dinge, die auf WordPress.org passiert sind.
Ja, genau. Es geht um Themes. Da soll nämlich ein neuer Status für Themes kommen. Es ist ja letzter Zeit, oder es ist schon mehrere Mal dazu gekommen, dass relativ weit verbreitete Themes abgeschaltet werden mussten, weil sie entweder irgendwelchen Änderungswünschen nicht nachgekommen sind, obwohl das ist eigentlich bei beiden der Fall. So, ich rede jetzt einmal vom Serif Lite Theme, das auch sehr verbreitet ist. Das ist 2016 für einige Zeit aus dem Netz genommen worden, also von WordPress.org runtergenommen worden, weil da auch gewisse Anforderungen nicht erfüllt wurden und die dann auch nicht da, die einfach dann da diese Änderungen nicht gemacht haben, die dann gefordert wurden. Das Gleiche war dann auch beim Astra-Theme so, die hatten dann da Links drin, also Werbelinks, die da nicht reingehörten. Also hat man die Themes einfach wieder runtergenommen und die waren nicht mehr erreichbar. Man muss dazu sagen, die haben auch ihre Pro-Versionen der Themes und die haben natürlich auch entsprechende Umsatzeinbrüche gehabt. Aber das ist jetzt natürlich deren eigenes Pech, aber wenn sie dann halt eben da nicht die Änderungen vornehmen. Das mitunter größere Problem ist, wenn die Themes nicht mehr auf der Seite zu finden sind, also gar nicht mehr da sind, dann können sie nicht nur nicht mehr runtergeladen werden, sondern es kann dafür auch keine Sicherheitsupdates mehr geben. Das ist natürlich ein Problem bei Themes, die so weit verbreitet sind. Also hat man sich dann überlegt, einen neuen Status für die Themes einzuführen, der nämlich einmal delisted heißt. Das heißt, die Theme ist dann nicht mehr sichtbar auf WordPress.org, ist aber noch technisch gesehen da. Das heißt, wenn dann da Updates eingespielt werden, dann werden die auch wieder ausgespielt. Und dann gibt's noch einen Relisted-Status, der die dann wieder, der dann die Themes dann wieder ja in das Repository wieder zurückbringt. Ja, wie gesagt, hat halt diesen sicherheitstechnischen Aspekt und ja, das soll sich dann in Zukunft ändern. Dann wird's dann leichter, Themes dann wieder rauszunehmen aus dem Theme-Verzeichnis.
Genau. Der Vorteil daran ist, dass man als Theme-Autor, wir kennen das als Plugin-Autor, man kriegt trotzdem eins auf den Deckel, weil halt Leute kommen und sagen, dein Plugin ist weg. Was ist los damit? Und dann muss man halt, also man kann halt quasi sich dann quasi als Astra zum Beispiel trotzdem nicht wegducken, weil eben das Astra weg ist, wird halt trotzdem dann auffallen. Also auch das hat quasi von Bestrafungsgedanken her ist es trotzdem weiterhin damit gegeben. Sei bloß immer noch da, wenn du genau weißt, nach was du suchst, aber es wird eben nicht mehr gefunden und es ist eben quasi für normale User quasi weg.
Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Hier ist gerade eine neue Spalte dazugekommen oder so. Ich dachte, wo bin ich jetzt gerade? Irgendwie, jetzt gibt's WordPress.org Meta.
Deswegen,
spannend. Okay.
Genau. Deswegen, weil wir haben gerade drüber geredet, da dachte ich mir, das klingt eigentlich so, als wenn das eine neue Spalte ist. Deswegen, ich dachte mir so, wie kann ich dich am besten verwirren während der Aufnahme? Und das habe ich halt quasi damit geschafft. Sehr schön. Udo, möchtest du was über ganz tolle Plugins erzählen?
Ja, da gibt es ja einiges in letzter Zeit, insbesondere auf dem Markt der WordPress-CRM-Systeme, also der Systeme, wo es um Kundenbindung, Kundenverwaltung, Kundenansprache, Lead-Generierung und so weiter geht. Da scheint im Moment der Markttrend sehr dahin zu gehen, in Richtung einer Konsolidierung. Ihr habt es alle ja schon mitbekommen, vor einiger Zeit ist selbst Automatic eingestiegen mit ZeroBS CRM oder jetzt JPEG CRM. Ein anderes auf WordPress aufbauendes System, WP CRM, ist jetzt auch in die Hände einer großen Agentur gewandert. Also es sieht so aus, als wenn da einiges in nächster Zeit zu erwarten ist. Einfach weil es jetzt mindestens zwei große Player gibt für WordPress-basierte CRM-Systeme. Was ich allein schon deshalb auch ganz gut finde, weil es eine Möglichkeit gibt, unabhängig zu werden von so großen Systemen wie Salesforce oder HubSpot, die ja datenschutzrechtlich ein absoluter Graus sind. Und warten wir mal ab, wo die Reise hingeht.
Also haben wir jetzt zwei, also einmal das WP-CRM und das Zero, also ich spreche es nochmal aus, das hieß vor Zero-Bullshit-CRM, ne?
Ja, genau.
Genau. ganz kurz, aus Erfahrung mit dem Ecosystem, der Mario Peschew hatte schon ein CRM-Plugin. Das heißt, der hatte quasi vor, zwei, drei Jahren oder so, hat er ein CRM-System quasi mit seiner Agentur quasi vorgestellt. Hatten wir da schon den Podcast? Auf jeden Fall hatte der das schon gemacht und man sieht eben, dass er eben mit seinem anderen Plugin theoretisch nicht wirklich die Reichweite, die er wollte, und er hat halt jetzt quasi eben ein wahrscheinlich weit verbreiteteres Plugin geholt. Und ich denke, abgesehen, also man muss ja einfach mal, wenn man sich den Markt mal anschaut, alles, was in Zukunft in WordPress überlebt, sind Blöcke. So, Punkt. Dann kommen Dinge, die nicht Blöcke sind. Da hätten wir Shop-Systeme. Der Markt ist auch durch. Außer man macht's wie WP Rocket und reißt quasi den Marktführer quasi, die zwei Marktführer quasi um und wird quasi ein sehr bekanntes Caching-Plugin. Aber ansonsten ist halt der Markt zu, was halt so spontan jetzt als Allerweltslösungen, die man so als Webseitenbetreiber brauchen könnte. Deswegen ist das, in den CRM-Markt reinzugehen, sinnvoll, weil das andere sind Learn Management Systems, was halt auch ein großer Bereich in WordPress ist. Aber da ist halt auch, sind halt auch quasi Big Player drin und der Markt ist viel anspruchsvoller, Gänsefüßchen, als so einen CRM-Markt, weil CRM ist einfacher meiner Meinung nach als eine komplette Lernerfahrung. Deswegen ist das quasi extrem nachvollziehbar, dass die das gemacht haben. Sorry für diese Business-Analyse, warum das sinnvoll ist.
Wobei man auch dazu sagen muss, dass die WordPress-basierten CRM-Systeme bisher hinter den spezialisierten Systemen, auch den selbsthostbaren Systemen wie SugarCRM oder Odoo oder Dolibar und so weiter, sehr weit hinterherhinkten. Also die hatten bei weitem nicht die Funktionalität, die spezialisierte CRM-Systeme hatten. Und ich denke, wenn wir jetzt hier zwei Big Player haben mit Automatic und hier neu jetzt, dass das durchaus ein bisschen Dynamik in diesen Markt bringen kann und sicherlich diesen Systemen auf WordPress-Basis gut tun wird.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt irgendwie, weil ich weiß nicht, ob also WordPress-CRM gut für kleine Player lohnt sich das vielleicht, irgendwie das alles in einem System zu haben, aber ja gut, ich speichere meine Daten noch
woanders. Ja, du hast halt volle Kontrolle über deine Daten. Das ist halt der, Das ist halt der riesengroße Vorteil und du brauchst dir halt keinen, wie bei Odoo und sowas, du brauchst dir halt nirgends woanders irgendwas hin zu installieren, sondern du kannst einfach bei WordPress, wir sehen, wie groß der Marktanteil von WooCommerce ist. Wir können das einfach quasi uns dazu nehmen und einfach machen. Der Hintergrund ist übrigens, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, dieses CRM, was jetzt gekauft wurde, hat aktuell 600 aktive Instanzen.
Ja, ist ja nicht jetzt gerade so viel.
Das ist jetzt quasi jetzt nicht die Welt. Wie gesagt, es ist halt ein kleiner Markt, der halt, der meiner Meinung nach halt Potenzial hat, aber der halt das Bedürfnis muss erstmal ein User verspüren, überhaupt aus seinen Daten, die da rumfliegen, CRM-Sachen rausbauen zu wollen.
Ja, und dass so ein Markt für WordPress-basierte CRM-Systeme durch oder so ein Bedürfnis überhaupt da ist, kann man auch an einem anderen Beispiel sehen. Es gibt gerade hier für den deutschsprachigen Markt ja auch manchmal interessant noch dieses CVCRM, was eher für gemeinnützige Organisationen, Vereine und so weiter gedacht ist. Das gibt es in verschiedenen Versionen. Das gibt es Standalone und das gibt es als Plugin für Drupal und für WordPress. Und soweit ich das überblicken kann, der größte Teil der Installationen sind tatsächlich WordPress-Installationen. Einfach weil es für viele wahrscheinlich einfacher ist, sowas innerhalb der schon bestehenden WordPress-Installation zu machen, als nochmal separat irgendwo was aufsetzen zu müssen. Also der Markt scheint da zu sein.
Genau, und es ist halt, wie gesagt, was ich ja gesagt habe, von den Funktionsweisen, die ein Otto Normal WordPress-Benutzer brauchen könnte, ist halt alles andere so gut wie abgedeckt. Also das ist halt jetzt quasi, es fragt sich keiner mehr von den Businessleuten, hey, lass uns ein Caching-Plugin machen oder lass uns ein Shop-Plugin machen. Deswegen ist halt quasi der CRM-Markt von denen, die quasi interessant sind, denke ich mal, der eben am wachstumsreichsten aussieht von denen, die jetzt aktuell schon da sind. Oder man baut Blöcke, aber dann ist die Frage, wie monetarisiert man die? Aber das ist quasi, glaube ich, schon zu off-topic. Das könnte man quasi mal wieder eine eigene Folge machen.
Ja.
Ich seh euch nicken. Sehr schön, sehr schön.
Da war ja noch was. Also da wir ja heute die Business-Spalte gelöscht haben, haben wir jetzt direkt nochmal das zweite Business-Thema im Bereich Plugins.
Du hättest mich aufhalten können. Bitte?
Ich mach die einfach wieder auf die Spalte, alles in Ordnung.
Ja, okay, dann mach das so. Okay, um die Leute nicht länger zu langweilen. Und zwar gab's noch einen anderen Kauf, der ein bisschen größer war als der WPCM-Kauf. Und zwar wurde das Restrict Content Pro Plugin gekauft von iSeams, die auch schon andere Plugins gekauft haben und die zum Liquid Web Universum gehören. Und die haben quasi das Plugin erworben von Pippin, der wiederum eben Sendhill ist. Sendhill Development ist quasi die Firma, wenn ihr bis vor kurzem Restrict Content Pro kanntet oder wenn ihr jetzt komme ich gerade nicht drauf, Easy Digital Downloads sind die quasi auch dahinter. Und bei denen ist es so gewesen, dass die schon von immer hatten die quasi jedes, wenn die entwickelt haben, alle ihre Plugins sind so gebaut, dass sie verkauft werden können. Das heißt, das ist ein sehr schöner Beitrag von Pippin, wo er halt sagt, okay, alle unsere Plugins haben eigene Repos, haben eigene Webseiten, eigenes Payment und so weiter und so fort, um eben zu ermöglichen, dass die verkauft werden. Und die hatten dann quasi eine sehr lange Diskussion in ihrem Team, ob sie wirklich Restrict-Content pro verkaufen wollen oder nicht. Und haben eben dann mit iSeams eben jemanden gefunden, der auf sie zugekommen ist, gesagt, wir würden das gerne kaufen. Und das Ding wurde das eben deswegen durchgeschoben. Und iSeams selbst ist eben auch sehr bekannt. Die haben halt iSeams Security, was vorher ein anderes Plugin war, und verschiedene andere, wo die eben sich darauf konzentrieren, eben für den Otto-Normal-Menschen eben solche Produkte zu haben. Ja, fand ich, wie gesagt, sehr, sehr spannender Beitrag, wo die eben beschreiben, was alles für Diskussionen bei denen war, warum die das verkauft haben.
Okay. Ich sehe gerade, die haben so ein Bundle bei iSeams irgendwie, wo die dann pro Jahr dann irgendwie ja ihre Plugins dann verkaufen. Ja. Auch mit stolzen
genau, $700, also, ja. Ich finde den Namen von der Firma, wenn man in die Zukunft guckt, sehr witzig, weil in 3 Jahren wird keiner wissen, was ein Seam ist. Oder jedenfalls ist der Ansatzpunkt für mich quasi, ich hole mir ein Restrict-Content-Plugin von einer Firma, die Seams im Namen hat. Ich bin nicht für die Namen von denen zuständig. Ich finde das so witzig, wenn ich dir in den Namen lesen, denke, okay, was machen die für Plugins? Und die sind jetzt nicht so bekannt für ihre Seams. Ist es halt witzig. Aber ansonsten sind das halt total nette Menschen da, die iSeams Leute.
Das ist schön.
Außer, dass ihr Name quasi witzig ist.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu den News über die Plugins selbst, oder?
Das waren gerade Plugin-News.
Ja, als Verkäufe, ja, richtig.
Das sind auch News?
Dann kommen wir zu den Änderungen an dem Plugin selbst.
Richtig, sehr schön. Neue Releases, ja bitte.
Ich denke mal, eins der ersten Plugins, was wir da erwähnen sollten, ist das AMP-Plugin von Google, was in der Version 2.0 erschienen ist. Das hat 2 Änderungen mitgebracht, die es, glaube ich, für viele jetzt eher interessant machen als bisher. Das eine ist, wer bisher schon mal damit gearbeitet hat, weiß, es ist in den Einstellungen nicht gerade intuitiv zu bedienen, gerade für jemanden, der sich mit AMP nicht so auskennt. In der Version 2.0 hat das Plugin jetzt einen komplett überarbeiteten Onboarding-Wizard bekommen. Das heißt, es ist jetzt um einiges einfacher und intuitiver, es so einzurichten, dass es mit der eigenen Webseite läuft. Und was auch interessant ist, es hat jetzt einen neuen Reader-Mode bekommen, oder der Reader-Mode, den es schon hatte, ist bedeutend ausgebaut worden. Man muss dazu sagen, wer dieses MP-Plugin nicht kennt, dem muss man jetzt vielleicht erklären, es gibt in diesem Plugin verschiedene Modi, wie eine Webseite zu AMP transferiert werden kann. Das ist einmal natürlich der Modus, wir stellen komplett auf AMP um. Und dann gibt es aber auch so einen Transitional-Modus und als schwächsten Modus diesen sogenannten Reader-Mode, wo praktisch 2 verschiedene Versionen vorgehalten werden. Einmal der Standard-Theme, wie wir es eingerichtet haben mal, und dann für Smartphones speziell ein AMP-Design, was dann ein bisschen anders aussieht, aber halt die AMP-Funktionalität gibt. Das ist dieser sogenannte Reader-Mode, der also praktisch mit jedem Theme funktionieren soll, auch wenn es sonst Schwierigkeiten geben würde. Und den hat man jetzt bedeutend ausgebaut. Also auch hier der Schritt hin zu AMP wird auch da deutlich einfacher für alle, die entsprechende Seiten betreiben und es mal versuchen wollen.
Also AMP, jetzt vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was ist das?
AMP ist ein kleiner, wenn man so will, ein kleiner Ausschnitt aus dem HTML-Universum, wo einfach Google und einige andere einmal überlegt haben, was muss ich tun, um eine Webseite möglichst schnell ausliefern zu können? Und da ist dieses AMP, sind diese AMP-Definitionen halt dafür da. Sie bieten nicht alles an, was HTML ansonsten kann. Aber das, was sie können, führt halt dazu, dass es auch sehr schnell gemacht werden kann, dass die Seiten schnell rendern und schnell aufbauen. Es ist also ein System, was insbesondere für mobile Anwendungen sinnvoll ist, und insbesondere auch da, wo die Anbindung vielleicht nicht so gut ist oder wo ich mit schwachbrüstigen Smartphones unterwegs bin.
Ja, ist, glaube ich, auch für Suchmaschinenoptimierer vielleicht mal ganz interessant, weil ich glaube, die werden ja nochmal speziell markiert dann in der Browsersuche.
Ja, bei Google. Also es gab bisher zum Beispiel die Regel bei Google News, da gibt es, wer Google News benutzt, kennt ja da oben diesen Slider, wo die aktuellen Nachrichten zu bestimmten Themen oder zu wichtigen Themen durchlaufen. Da sind bisher nur AMP-Seiten aufgenommen worden. Allerdings ist Google da zum Beispiel jetzt hingegangen und hat es gelockert und nimmt jetzt auch andere Nicht-AMP-Seiten auf, wenn sie denn mindestens genauso schnell sind. Da muss man mal abwarten, ein bisschen, wo die Reise hinführt. Aber generell gilt immer noch für, gerade für News-Seiten ist AMP immer eine gute Empfehlung.
Gut, Robert, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Das ist schön.
Genau, ich habe jetzt kann halt bloß nicht zu wir nur haben AMP-Seiten bei uns im Einsatz, aber ich bin da nicht so technisch so nah dran. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, das Ziel halt schnellere Webseiten zu haben. Kommen wir zurück zu dem spannenden Thema WordPress und Blöcke. Und zwar gab es eine News, dass das Aino Blog-Plugin von Elmer Studio jetzt im Plugin-Verzeichnis verfügbar ist. Es gibt ja ein Theme von denen und es gibt eben so die Blöcke dazu, wo eben wirklich so das, was sich eben die Ellen und was sich eben da die Ellen gedacht hat, wie das eben umgesetzt werden könnte. Und Ellen ist ja auch im Release-Squad von 5.6 mit drin und ist quasi für das als Design-Lead dort drin. Das heißt, da ist eben so, dass das Plugin quasi mit eine Sammlung von Blöcken enthält, die für das Theme gedacht sind oder eben auch außerhalb von dem Theme gedacht sind und eben nochmal Dinge anders umsetzt und eben nochmal visuell quasi auf der gleichen Ebene läuft wie eben das Theme. Und deswegen wollten wir euch hier eben kurz hinweisen, dass es eben da einen Review auf WP Tavern gab von dem Blog-Plugins, wo die eben verglichen wurden mit den Core-Sachen und eben da auch im Kommentar quasi Ellen sich sehr gefreut hat, weil eben auch der Justin ein paar Sachen gesagt hat, okay, hier müsste mal noch was verbessert werden und da, dass sie eben da dementsprechend mit den Patterns und ähnliches nochmal aufsetzen wollen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr das Theme von Elmer Studio schon kennt, ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ihr euch vielleicht anschauen solltet.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Theme von, was dann demnächst in WordPress reinkommt von Ellen Bauer. Wenn Ellen dann da ihre Hände mit im Spiel hat, wird es wahrscheinlich ein sehr cleanes Theme werden.
Genau, und für das Default-Theme, der Design-Lead ist MailChoice, die wir auch schon hier mehrfach erwähnt hatten. Und sie hat auch dementsprechend schon blockbasierende Themes gemacht, als das noch eine ferne Realität war. Deswegen wird das auf jeden Fall sehr spannend, was da als Default-Theme in WordPress reinkommt. 2021 dann. Vielleicht dann die Post-Corona-Edition. Okay. Ich würde quasi noch kurz das Thema vorstellen, was ich kurz einfach ansprechen wollte, und zwar die Information, dass übrigens, wir haben es euch schon mehrfach erzählt, aber es gibt eine neue Version von WooCommerce. Yay! Die 4.5. Da sie ja dort einmal im Monat Release machen wollen, ist natürlich klar, dass jetzt die Zahlen öfter kommen. Das heißt, wir werden quasi jedes zweite jeden zweiten Podcast werden wir erwähnen, dass WooCommerce ein neues Release hat. Ich habe ja die Vermutung, was machen sie, wenn sie WordPress eingeholt haben? Bleiben sie dann stehen? Aber das ist so mein Gefühl, dass sie einfach nur Gas geben wollen, bis sie quasi auf der 5.6 sind oder bei 5.7 dann, dass sie quasi mit WordPress gleichziehen. Aber das ist nur ein Gefühl von mir. Auf jeden Fall,
komisches
was Gefühl. Eben neu in dem ist. Bitte?
Ein komisches Gefühl, sagte ich. Gut. Ich lasse dich mal
machen. Einfach mal Nummern ausfallen lassen.
Ja, nee, die geben einfach Gas. Einmal im Monat ein Release, das reicht. Und zwar, was sie gesagt haben, eben was sie hervorgehoben haben im Release, ist eben, dass es einen neuen Onboarding-Guide gibt, um eben Leuten, die quasi mit WordPress, mit WooCommerce anfangen, dass die noch einfacher abgeholt werden, was sie alles jetzt tun können, was sie machen sollten. Und ansonsten REST API und noch ein paar Filter eben eher dann für Leute, die eben Sachen entwickeln und eben nochmal, dass man eben jetzt auch die Shipping-Cost verstecken kann, bis eine Adresse eingegeben ist und so verschiedene Kleinigkeiten. Das Ziel von WooCommerce ist es ja, schneller Releases zu machen, um eben nicht dieses, oh mein Gott, ich traue mich nicht abzudaten, weil da mein Shop kaputt geht, sondern das eben wirklich in kleineren Schritten eben das WooCommerce zu verbessern.
Ja, also es könnte aber auch, also ich überlege gerade, also wenn du dann aber dann da sitzt und hast dann irgendwie 3 Monate nicht mehr in dein Admin reingeguckt, dann sind wir mal 3 Versionssprünge weiter, traut man sich dann auch noch drauf zu drücken?
Du hast gehört, es gibt seit 5.5 dieses Auto-Update?
Ja, wenn man sich traut.
Und abgesehen davon.
Ich bezweifle, dass ein aktiver Store-Owner 3 Monate nicht in seinen Backend schaut.
Ja. Also wer in seinen Shop 3 Monate lang nicht reingeguckt hat, der hat ein anderes Problem.
Ja. Genau.
Ich will es jetzt mal nicht ausschließen.
Also ich könnte ja darauf antworten, wenn du 3 Monate nicht in deinen aktiven WooCommerce-Shop reingeschaut hast, dann guckst du quasi täglich in dein ERP-System, weil da die Sachen ankommen.
Ja, zum Beispiel.
Aber da hast du auch genügend Budget quasi, um deinen Shop von irgendjemandem betreiben zu lassen.
Das stimmt.
Der das quasi auch, ja. Der schon auskennt. Das stimmt. Okay. Ich würde sagen, da wir den Udo schon lange nicht mehr ins Wort kommen lassen haben, sehe ich hier was total Spannendes von VG Wort.
Ja, es geht eigentlich noch nicht mehr direkt um VG Wort, sondern es geht um die Frage, welche Lizenzen müssen Plugins haben. Das ist jetzt nochmal hochgekocht anhand eines Plugins, was die VG Wort Zählpixel einbaut. Aber das ist so ein generelles Problem, was Open Source natürlich teilweise hat. Also Hintergrund ist dieses Prosodia VG Wort Plugin, das ja sehr weit verbreitet im deutschen Sprachraum ist. Das hatte eine Lizenz, da stand drin, im Prinzip sind wir Open Source, GPL, aber ihr dürft dieses Plugin nicht verwenden für Webseiten, die zu Hass aufrufen, die rechtsextrem sind und so weiter. Das ist tatsächlich durchgegangen, auch das liegt wahrscheinlich daran, dass die Beschreibung auf Deutsch war. Und es deshalb im Review-Prozess nicht aufgefallen ist. Denn eins ist natürlich klar, also was kann ein Plugin-Autor machen? Aber dann ist es nicht mehr GPL, weil GPL sagt, ich kann es für jeden Zweck benutzen. Das Problem tauchte jetzt auf oder wurde jetzt wieder aktuell, weil ein Benutzer großartig Zensur rief, denn der Plugin-Autor hat tatsächlich nicht nur es in die Lizenz reingeschrieben, sondern hat in dem Plugin wohl auch eine Blacklist installiert, die Seiten, die einschlägig aufgefallen waren, von der Nutzung ausschloss. Das ist halt so eine Sache, wo man sich einfach mal Gedanken machen muss, was wollen wir eigentlich? Wollen wir ein freies Web? Wollen wir eins? Dann müssen wir auch sowas aushalten manchmal. Oder wollen wir ein Web, wo wir uns alle lieb und nett haben und dafür dann proaktiv andere Seiten ausschließen?
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dass die Frage ist GPL und GPL sagt nein.
Ja, das
liebe,
ist eine Frage.
VG Wort, ihr dürft das nicht.
Ja. Das ist natürlich eine Frage der GPL. Und jeder, deshalb meinte ich ja auch, jeder Plugin-Autor kann das anders entscheiden, aber dann ist es halt nicht mehr Open Source, nicht mehr GPL und geht dann auch nicht mehr über das Plugin-Verzeichnis. Es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand sowas versucht. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, bei WordPress war auch schon mal die Diskussion aufgekommen, weil auch einige einschlägige Seiten da WordPress benutzen. Ja, das ist dann halt so, das muss man halt ausnutzen. Das ist, das gehört halt zum Open Source zur freien Verwendbarkeit auch dazu.
Ja, ich kenne das.
Spannend, der hatte der Autor, Entschuldigung, ich sehe gerade den Forenbeitrag, der Autor hatte sich dort mit einem WordPress.org Forenmoderator über mehrere Byte, also über mehrere Replies gesprochen. Au. wenn du schon so auf dem Radar bist, dass das ein Foren, dass der, das Jan quasi, Dembrowski, dass du schon auf dem seinem Radar aufgetaucht bist. Oh, ja. Schön.
Ja. Ja, und dann ist ja, glaube ich, auch Thorsten Landsiedel noch gebeten worden, aber dazu kommt von den Moderatoren nach dem Motto, wir brauchen mal einen Deutschsprachigen, der hier hilft. Also das ist da wohl gut eskaliert. Aber da muss man dann halt sagen, der Plugin-Autor hat auch inzwischen reagiert, ne? Das, die neue Version ist jetzt komplett GPL-kompatibel. Das sind halt die Sachen, die man im Vorfeld halt wissen muss.
Ja, ist halt was anderes bei so einer GPL-Lizenz. Ich kenne dieses, ich kenne diese Vorgehensweise halt eben häufig von Bilddatenbanken, aber das ja dann hat mit GPL ja überhaupt nichts mehr zu tun. Die machen dann ihre eigenen Gesetze und da darf man beispielsweise auch Bilder und Fotos halt eben nicht für rechtsradikale oder für überhaupt politisch radikale Dinge. Ich glaube, manche schließen die politische Nutzung komplett aus, auch was das angeht.
Und, ja, aber das geht alles hier. Wir können gerne quasi um unseren Lagerfeuer rumsetzen mit einer Gitarre und drüber reden, wie toll es wäre, wenn die Welt quasi toll wäre. Ja. Das Problem ist eben nur, dass die GPL ausdrücklich sagt, weil die Frage ist dann, wer bestimmt jetzt gerade quasi um, wir haben es gerade kurz nach um 12, wer bestimmt denn jetzt gerade, was jetzt gerade okay ist und was nicht? Und deswegen sagt die GPL, jeder muss dazu ermöglicht sein, den Code, den er bekommt, zu verändern und zu nutzen. Und deswegen ist das quasi, was diese Person dort gesagt hat im Forum, ist, keine Ahnung, was das für eine Seite ist, ist eigentlich komplett egal, weil das muss man einfach aushalten als Open Source, weil ich erinnere mich da an Typo 3, die hatten drinstehen, dass man Typo 3 nicht dafür benutzen kann, wenn man quasi gegen Gottes Sachen verstößt, also quasi Blasphemie und Pornografie und ähnliches. Da war quasi der Typo 3, der Kaspar war da nicht so toll, nicht so begeistert von. Trotzdem wurden das benutzt, weil eben, hallo, es ist GPL.
Okay, ja. Das habe ich auch nicht gehört. Man muss auch dazu sagen, natürlich kann ein Plugin-Autor solche Lizenzregeln festlegen, keine Frage. Aber dann gehört halt die Spielregel auch dazu, dass ich nicht mit dem Plugin ins WordPress-Repository komme. Wenn ich es auf WordPress.org
gesetzt haben will, Verzeichnis.
Muss ich halt komplett GPL-kompatibel sein. Das heißt, entweder GPL selber verwenden in der Version 2 oder 3 oder eine kompatible Lizenz. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich halt andere Vertriebswege mir auch für mein Plugin suchen. Das muss ich mir halt vorher überlegen.
Spannend. Das können wir denn verweigern, das Thema. Das ist ja ein spannendes Thema.
Ja, kommen wir mal ein bisschen mehr wieder in die technische Richtung. Es gibt jetzt um Blocknamen. Also wir kennen das ja mittlerweile, also es spielt sich ja langsam ein. Wir können ja alle mittlerweile aus dem Blockverzeichnis Blöcke installieren und die ganzen Plugins, die dann halt eben ihre Blöcke zur Verfügung stellen, sind jetzt in dem Blockverzeichnis drin. Da gibt's aber ein klitzekleines Problemchen, weil viele dann jetzt ihre Blöcke entsprechend benennen und sagen wir mal, ein Button-Block dann da auch beispielsweise Button heißt. Es ist zum Beispiel passiert, dass sie, also es gibt diese Atomic-Blocks und die haben sich dann mal gedacht, gut, wir hatten überall jetzt AB davor stehen vor den ganzen Blöcken von uns, jetzt nehmen wir das AB mal raus, was natürlich dann ein bisschen zur Verwirrung geführt hat, weil nämlich gleichzeitig auch noch ein Button-Block dann von WordPress dann dazu kam, der dann genauso hieß. Und dann kann man die Blöcke dann halt nicht mehr wirklich voneinander unterscheiden. Deshalb wird halt jetzt dazu aufgerufen, dass die Leute, die solche Blöcke programmieren, auch entsprechend diese Blöcke vom Titel her prefixen. Ansonsten gibt es halt ein großes Problem. Also es ist ja sowieso jetzt so, dass jetzt gerade was Blöcke angeht, wird es jetzt halt eben ein bisschen durcheinander. Jetzt sieht man erstmal, was passiert, wenn da alles zusammenkommt. Wenn man kann nämlich relativ leicht die Übersicht verlieren, welche Blöcke man installiert hat und wo man welche Blöcke nutzt. Und wird natürlich mit so einer entsprechenden Benennung auch nicht wirklich leichter. Wenn man sie halt wirklich, wenn man sie nicht prefixt, dann wird es natürlich sehr unübersichtlich. Ja, für die Zukunft ist es dann so, dass man beispielsweise gibt es ein Plugin, das heißt Find My Blocks, was dir dann anzeigt, wo welche Plugins, wo welche Blöcke überhaupt genutzt werden, in welchen Artikeln und wie häufig die in den Artikeln verwendet werden. Weil es kann ja schnell passieren, dass ich denke, ach, guck mal, das Plugin brauche ich ja gar nicht, dann schalte ich das ab und dann hat man das Problem, dass man dann einfach dann diese Blöcke nicht mehr, ja, diese Blöcke dann halt nicht mehr hat und die Funktionen dann auch aus den Blöcken halt nicht mehr hat. Und ja, da wird momentan ein bisschen nachgearbeitet und war auch angedacht, sowas eventuell dann in den Core reinkommen zu lassen, dass man dann halt eben eine Blockübersicht hat.
Das sind halt so Kinderkrankheiten, wie sie mit neuen Systemen auftreten, an die man vorher auch nicht immer denken kann. Einfach weil die Wirklichkeit da immer fantasiereicher ist als das, was man als Entwickler sich alles überlegt.
Ja, vor allen Dingen auch die Masse an Blöcken, die da noch kommen wird, das wird sicherlich dann halt eben natürlich klar, logischerweise dazu führen, dass es unübersichtlich ist, das ist ja klar. Da schafft man dann übrigens auch einen schönen Login-Effekt, was die Plugins angeht. Fällt mir gerade mal auf.
Ja, natürlich. Der Login-Effekt ist der gleiche, wie ich ihn auch teilweise bei Page-Bildern habe. Mhm. Aber nicht ganz so schlimm, weil es geht meistens ja nur um einzelne Blöcke und die kann ich natürlich leichter austauschen, als dass ich ganze Seiten neu gestalten muss. Aber
wenn du weißt, wo sie sind.
Ja gut, okay. Ich muss ja halt suchen können. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu suchen. Aber das ist ein Problem, das habe ich natürlich auch mit anderen Plugins. In dem Moment, wo ich mich auf eine bestimmte Funktionalität verlasse, die für meine Seite essentiell ist, habe ich einen entsprechenden Login-Effekt oder ich muss alles umstellen nachher. Also von daher, das ist ja kein Grund gegen Blöcke, sondern das ist eher nur ein Grund, verantwortungsvoll damit umzugehen und sich zu überlegen, brauche ich das wirklich und macht es Sinn, hier das 27. Plugin zu installieren.
Ja, es geht halt darum, dass man irgendwie auch drauf, dass man in Zukunft natürlich auf andere Dinge achten muss. Also genauso wie mit den Widgets, wie die sich dann halt eben ändern, muss man halt dann in Zukunft dann gucken, dass man aufpasst beim Abschalten der Plugins.
Ja, da sollte eigentlich das Plugin sagen, also sollte eigentlich der Block dann, weil du redest ja auch später nicht mehr von Plugins, sondern nur von Blöcken. Oder halt du hast Funktions Erweiterungen, die halt nicht Blöcke sind. Und dann musst du halt sagen, okay, dieser Block wird noch wie oft benutzt, dass halt der User wirklich eine informierte Entscheidung treffen kann, dass er einen Block deaktiviert.
Ja. Genau. Dazu dann ja auch irgendwann dann hoffentlich mal die Blockübersicht, wo das dann steht, wie häufig es verwendet wurde. Gut. Das war's zum Thema Blöcke.
Dann gehört bei den Plugin-News natürlich auch noch eine Meldung dazu, die letzten Woche nun wirklich durch alle Nachrichten gegangen ist. Das ist das File Manager Plugin. Das ist ein Plugin, mit dem man praktisch anstelle von FTP eines FTP-Zugangs über das WordPress Backend sämtliche Dateien verwalten kann, beliebige Dateien hochladen kann und so weiter. Dass das an sich eine schlechte Idee ist, braucht man, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das müsste eigentlich jedem klar sein. Ich meine, das ist genauso, wie wir auch immer predigen, die File-Editierfunktion in WordPress zu deaktivieren. Damit jemand, der aus irgendwelchen Gründen sich Zugang zum WordPress-Backend verschafft hat, da nicht auch noch was anstellen kann. So ist das natürlich hier auch. Und bei diesem Plugin, was immerhin 600.000 Mal installiert ist, also aktiv ist, also kein kleines Plugin ist, gab es dann tatsächlich die Entdeckung, dass da jedermann, also nicht nur Eingeloggte, sondern jedermann tatsächlich beliebige Dateien hochladen konnte in einer gewissen Konstellation und die dann auch mit Remote Code Execution ausführen konnte. Das heißt, wenn ich entsprechend eine Seite fand, auf der das ist, konnte ich da eigentlich alles drauf anstellen. Und das war so eine schöne Zero-Day-Lücke, die auch tatsächlich oftmals ausgenutzt wurde. Es lohnte sich ja auch bei 600.000 Installationen, lohnt es sich ja auch, mal entsprechende Bots drauf anzusetzen und zu gucken, kann ich da was machen? Also auch da wieder, nur weil man ein schönes Plugin sieht, nicht immer direkt auf Installieren klicken, sondern vielleicht manchmal vorher auch den gesunden Menschenverstand anschalten und fragen, muss ich das wirklich haben oder ist es nicht sinnvoller, sowas dann über einen FTP-Zugang zu machen?
Ja, ist auch das Erste, was ich mir gerade eben gedacht habe, so ein Plugin, was mir den, ja, es erlaubt, alle auf alle Dateien zuzugreifen im System, ist schon ein bisschen schwierig, ja.
Es ist geradezu eine Einladung.
Ja, definitiv. Ja, Udo, du hast ja direkt zwei Nachrichten nacheinander, sehe ich gerade. Da kommt noch was mit Malware hinterher.
Ja, gut, ich meine, wenn wir schon einmal bei Sicherheitslücken sind, es gab jetzt eine Meldung von Sucuri, die festgestellt haben, dass es tatsächlich einen PHP-Exploit gibt, mit dem es möglich ist, die üblichen Sicherheits-Plugins, die es für WordPress gibt, zu deaktivieren. Das ist halt insoweit ganz witzig, weil viele Leute ja diese Sicherheitsupdates, diese Firewalls und so weiter installieren und denken, damit habe ich jetzt alles getan, ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern, ich bin sicher. Die müssen jetzt feststellen, dass nein, es gibt tatsächlich auch da eine Möglichkeit, man hat da eine Möglichkeit gefunden, auch da dran vorbeizukommen. Und das betrifft wirklich das Who is Who, ne? Also da gehört der Sucuri-Scanner dazu, da gehört WP Server dazu, da hört WordFence zu, die Ninja Firewall ist betroffen, also und noch einige andere. Das ist wirklich die Liste der betroffenen Plugins liest sich wie das Who is Who der WordPress-Sicherheitssoftware. Da wird es sicherlich auch Updates für geben, keine Frage. Aber es zeigt halt auch wieder eindringlich, nein, mit so einem Plugin alleine ist es nicht getan, sondern ich muss auch ansonsten mal drauf achten, was ich tue.
Okay.
Ja, das erinnert mich an eine News, die ich kurz einbringen will. Ich werde sie gleich mal noch in das Archiv packen. Das erinnert mich an einen Beitrag von WordFence, die mal geschrieben haben, wie das aussieht, wenn zwei Hacker quasi mit dem File-Manager-Plugin, wenn zwei unterschiedliche Gruppen versuchen, sich gegenseitig die Webseiten wegzunehmen. Weil sie eben beide Gruppen haben sich auf den File-Manager-Plugin gestürzt und versuchen sich eben dementsprechend gegenseitig das Leben schwer zu machen. Auch sehr spannendes Ding zum Lesen.
Das sind so Sachen, denen man gut zugucken könnte, wenn man sicher ist, dass es nicht die eigene Seite betrifft, ja.
Genau, das sind das total witzige Informationen, genau, wenn man quasi nicht selber davon betroffen ist. Total witzig, könnt ihr herausfinden, ja. wenn ihr einen File-Manager habt irgendwo, könnt ihr herausfinden, welche von beiden Hackergruppen quasi bei euch drauf ist.
Gut.
Ja, ich verlinke es gleich mal. Das war quasi, dass sich eben die das Leben schwer machen. Haben auch in ihrem Podcast von WordFans drüber berichtet.
Ja, dann. Also ich wusste gar nicht, dass ein WordFans-Podcast gibt, das ist ja spannend.
Der ist unglaublich gut. Der nennt sich Think Like a Hacker. Und dort gehen die quasi, die haben auch einen einmal, glaube ich, die Woche oder so, haben die so ein Live-YouTube-Ding. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch wöchentlich ist. Auf jeden Fall sehr spannend, weil die eben wirklich dann aus der Sichtweise von Hackern, aber eben so mal das den ihrer Gedankenwelt mal näher bringen, wie die halt arbeiten. Und das Interessante bei den WordFans ist halt, das ist für Leute, die jetzt nicht direkt Security 101 und ähnliche Podcasts im Security-Bereich anhören, ist das quasi schon das Security umfangreichste Podcast, dem ich WordPress Benutzern quasi empfehlen würde, weil der halt wirklich sehr interessant ist, was eben auf WordPress zukommt und was eben so außerhalb von WordPress so im Netz so passiert. Ist wie gesagt sehr spannend.
Also ich werde mir den auf jeden Fall mal anhören. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass jeder Mensch irgendwie mal ein wenig, also mindestens mal ein, zwei Stündchen in sein Leben haben sollte, wo er ein bisschen sich was über sich ein wenig über Sicherheit informiert, weil wenn ich mir überlege, wie die Passwortvergabe bei manchen Menschen ist, also ja.
Ja, das nennt sich Passwortmanager. Ihr braucht, wie gesagt, also auch wenn ihr noch die Leute seid, die sagt, ich kann mir 10 Passwörter merken. Mein Punkt ist, ich habe nur noch eins. Und das muss ich mir merken. Damit komme ich in meinen Passwortmanager und dann habe ich quasi Passwörter, die sich keine Sau merken kann. Weil eben dafür ist ein Passwortmanager da. Und dann als Bonus noch, weil wir gerade den Ausflug machen in Security, 2-Faktor. 2-Faktor ist was total Tolles.
Ja, genau, googelt mal danach, da gibt's ganz tolle Dinge, wie ihr das machen könnt. Also das ist auch relativ einfach einzurichten. Und die meisten Dienste haben das, jetzt müsstet ihr wahrscheinlich auch kennen, da werdet ihr wahrscheinlich schon mal nachgefragt worden sein, vielleicht über einen Steam-Account oder wo auch immer.
Gut. Genau, aber dafür sind wir jetzt, genug abgeglitten. Machen wir mal das, warum die Leute eigentlich hier eingeschaltet haben, nämlich WordPress. Und damit übergebe ich an den Sven mit Projekt 26.
Jawohl, also ich habe wieder ein wenig was gesammelt. Die Projekt 26 Beiträge der letzten 14 Tage, da fangen wir mal an. Da ist mich Jessica Lischig, die ist jetzt doppelt vertreten. Zum einen hat sie Teil 3 ihres WordPress Performance 1x1 gepostet. Das ist auch der letzte Teil, damit ist das komplett. Also wenn ihr ein bisschen was über WordPress Performance wissen wollt, schaut euch den Beitrag an. Außerdem hat Jessica dann noch einmal die Post-Throws-Actions an einer anderen Spalte anzeigen, also einer anderen Spalte zuordnen. Das ist dann so ein kleiner technischer Hinweis, wie man das macht, dass man diese Post-Throw-Actions, das sind halt eben auch diese Aktionen, wenn man mit der Maus über seine Beiträge geht, dann hat man dann ja auch mal editieren, ansehen und so weiter. Und da erklärt sie halt, wie man das nicht in der Spalte, sondern vielleicht in einer anderen Spalte anzeigen lassen kann. Außerdem ist da noch ein Beitrag von Thorsten Landsiedel. Und das Thema ist Silbentrennung und Quotes im Browser. Da geht es ein bisschen darum, wie die Wörter richtig getrennt werden und erklärt das ein bisschen, wie man das denn am besten macht. Außerdem ist Bernhard Kau natürlich wieder mit dabei mit dem Thema Plugins und Themes mit WordPress 5.5 aktualisieren oder zurücksetzen. Und noch ein, der ein bisschen off-topic ist, das ist Stefan Krämer, der auch in der Community aktiv ist, in Afrika mittlerweile lebt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Land das war, aber auf jeden Fall
Kenia.
Auf jeden Fall fliegt er viel und er hat über das Thema Flugangst geschrieben. Falls euch das auch betrifft, gerade im WordPress-Bereich kenne ich das zumindest bei meinen Bekannten, die dann halt auch dann häufig fliegen. Vielleicht ist ja einer von euch dabei, den das Thema interessiert. Das waren die Projekt 26 Beiträge der letzten 14 Tage und ja.
Genau, wir möchten euch nur kurz mal informieren, dass wir eigentlich, wir haben jetzt letztes Mal drüber nachgedacht und wie ihr letztes Mal bei der Aufzeichnung auch gehört habt, wir sind ein Projekt 26 Blog. Haben wir quasi festgestellt, haben das auch mit Thorsten durchgesprochen. Das heißt, wenn ihr das über Twitter gesehen habt, habt ihr richtig gesehen, der Hashtag Projekt 26 ist da mit Absicht drin, da wir quasi ein Blog sind, der sich über WordPress beschäftigt, der eben einmal alle 2 Wochen aktiv ist und eben sich mit der Welt um WordPress. Und wir kommentieren sogar die anderen Beiträge, wie ihr gerade gemerkt habt. Das heißt, wir sind quasi hervorragend geeignet als Projekt 26 Anschauungsobjekt, obwohl wir ein Podcast sind. Ja. Okay.
Wobei ich das bei dem Projekt 26 sowieso ganz interessant finde. Ich meine, wir haben ja immerhin jetzt schon ein Dreivierteljahr vorbei, wo das läuft. Und es sind außer dem Thorsten Landsiedel als Initiator immer noch mindestens 3 aktiv jedes Mal dabei. Das halte ich eigentlich für eine ganz gute Quote.
Ja, im September 4, haben wir jetzt.
4. Ja, gut, wir ja, sind einiges, die Vierten.
Ja, außer uns jetzt. Es ist ja doch ein relativ großer Aufwand, wirklich sich alle 2 Wochen hinzusetzen, einen neuen Artikel zu schreiben. Und da finde ich schon bemerkenswert.
Hört nicht auf den Udo. Der schreibt Artikel quasi als normale Tagesarbeit. Ich weiß, das Schreiben von einem Artikel kann sehr anspruchsvoll sein. Deswegen der kurze Tipp, falls ihr euch jetzt sagt, der Udo hat überhaupt nicht recht. Weniger auf Entwurf, mehr veröffentlichen. Es muss nicht fertig sein. Ihr verschickt keine Steintafeln.
Es muss nicht fertig sein. Ich schreibe demnächst auch so eine halbe Anleitung oder so. Und dann irgendwann ja, schreibe ich mal weiter. Okay.
Das ist vollkommen, nochmal, das ist, es geht doch darum, dass die, du veröffentlichst doch hier keine Steintafeln. Du kannst quasi einfach Dinge anfangen, einfach mal Beiträge schreiben. Und wenn die halt noch nicht so ganz optimal, veröffentlicht sie einfach und schreibt noch was dazu und dann könnt ihr quasi später dran arbeiten. Es geht ja darum, dass ihr braucht das, die müssen nicht vollkommen hundertprozentig und abgeleckt und alles toll sein. Es reicht doch, wenn ihr quasi einfach Dinge veröffentlicht, weil ihr kommt halt sonst quasi, wenn ihr euch ständig quasi vornehmt, mal was zu schreiben, was zu veröffentlichen und ihr seid eine von den Personen, die quasi irgendwie so 10 Drafts in ihrem WordPress haben, ja, nehmt euch ein, noch ein bisschen dran setzen und veröffentlichen.
Jawohl.
So. Wollte ich mal gesagt haben.
Wird gemacht, Chef.
Ich kontrolliere das.
Ich veröffentliche gleich einen Beitrag.
Ja, genau. Hast deine Pflicht getan. Okay,
ich glaub, kommen wir mal
zu den Events. Genau, ich weiß auch welchen. Kommen wir mal zu den Events. Und zwar ist der erste Ansatz, den ich euch wie immer geben will, da gibt es sowas wie WP-Kalender.io. Und ihr könnt quasi an unglaublich vielen Meetups und WordCamps teilnehmen. Weil eben jetzt am Wochenende zum Beispiel waren 2 WordCamps. Ich habe es zu beiden nicht geschafft, absichtlich. Wurde deswegen extra auf Twitter angeschrieben, warum ich denn nicht, also dass es halt seltsam war, dass ich nicht da war. Deswegen für euch der Hinweis, falls ihr Interesse habt, an der WordPress-Community teilzunehmen, gibt es den WP-Kalender.io, der euch quasi anzeigt, wo in der Welt ein WordCamp stattfindet. Ihr könnt quasi daraus auch die Sprache ablesen und eben auch sehen, ob es ein Zoom-Link oder irgendwas anderes ist, um eben an dem Event, falls er quasi, und das ist zu 90% der Fall oder zu 95%, dass er quasi online stattfindet, dass ihr quasi daran teilnehmen könnt. Und das gilt auch für die WordCamps, da gibt's, wie gesagt, das sind auch alle online, könnt ihr quasi auch einfach quasi anschauen und teilnehmen. Und was anderes, wo ich euch noch hinweisen möchte, ist, und zwar werdet ihr dort Meetups finden, die anders aussehen als die Meetups vorher. Und zwar geht's darum, dass die Learn WordPress-Plattform gestartet wurde. Das hat den Hintergrund, dass das Problem war, dass viele Leute gesagt haben, ach, ich weiß nicht, warum ich zu einem Meetup gehen soll, und das ist doch alles online und bäh. Und deswegen haben sich Leute von WordPress mal rangesetzt, das Community-Team hat gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir quasi Leute abholen können, und haben Learn WordPress gestartet, wo es darum geht, dass die Leute sich vor dem Meetup einen Talk oder eine Videoaufnahme anschauen und dann quasi in diesem Talk, also in diesem Meetup dann darüber reden. Das heißt, du hast quasi ein Thema, wo sich jemand sehr groß Kopf gemacht hat, und ihr könnt quasi euch dann alle abholen, dann könnt ihr quasi über dieses Thema, über die Eindrücke darüber quasi reden. Ist sehr praktisch für um da quasi reinzukommen, weil die Themen auch relativ interessant sind, Gutenberg und ähnliches. Und deswegen ist das quasi für mich, für euch der Hinweis. Schaut euch die WordPress-Welt mal an. Und nehmt, wie gesagt, mal an einem Meetup teil. Es gibt, wie gesagt, sonst auch, falls ihr quasi nicht so experimentierfreudig seid, könnt ihr halt auch auf einem deutschen Meetup sein. Da kommt dann gleich der Sven dazu. Ein Event will ich euch noch ans Herz legen. Und zwar nennt sich das die Open Web Lounge. Das ist, falls ihr mich schon mal irgendwo gesehen habt, ich habe so einen komischen Hut auf, und der Hut hat den Hintergrund, das ist der CMS Garden. Und der CMS Garden ist ein Non-Profit-Verein, der sich darum kümmert, die Open-Source CMS quasi zusammenzubringen und dort eben den Menschen CMS-übergreifend andere Blickwinkel zu zeigen und andere Workflows zu zeigen, um eben wirklich mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und die veranstalten eine Konferenz vom 17. und 18. Oktober online. Ihr könnt quasi dran teilnehmen. Und der Vorteil dort ist, ihr könnt quasi jetzt, haben wir den Shownotes verlinkt, könnt ihr quasi euch auf die Seite gehen und könnt euch quasi anmelden für die Konferenz und könnt auch selber ein Thema vorschlagen, weil es eine Unkonferenz ist. Das heißt, quasi ist nicht vorgegeben, was da alles passieren soll. Und Der andere Vorteil ist, dass halt Menschen aus dem Drupal, Typo 3 und anderen CMS dort eben auch bei den Themen mitmachen. Das heißt, falls ihr mal über den Tellerrand blicken wollt, wäre das auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatzpunkt.
Ich habe das mal notiert.
Monolog zu Ende.
Sehr schön. Wunderbar. Damit komme ich dann jetzt einfach mal zu dem Meetup-Termin, zu den anstehenden für die nächsten 14 Tage. Dann haben wir nämlich morgen den ersten Meetup-Termin um 19 Uhr. Also morgen ist Blödsinn natürlich. Am 15.09. um 19 Uhr in Würzburg ist ein Meetup, ein Online-Meetup. Nehme ich mal an. Moment, ich guck mal lieber noch mal rein.
Ja, ist online.
Okay, ja, ist klar. Ansonsten, ich gehe jetzt alle mal durch. Ansonsten schaut auch auf wp-meetups.de, da sind dann nochmal die ganzen Meetups aufgelistet. Dann haben wir auch morgen, auch am 15.09. um 19 Uhr das Online-Meetup. Potsdam, ich habe gerade gedacht, wo steht das denn jetzt, wo es ist? Ich habe mich in der Zeile vertan. Gut, alles klar, das Meetup in Potsdam mit dem Thema WordPress Do It Yourself und lass dir dabei helfen. Hört sich ein bisschen an wie die Werkstatt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. aus Leipzig. Ja, Robert, warum lachst du so?
Nee, weil das halt in deinem Kopf jetzt so ist, wenn jemand sagt, do it yourself und lass dir dabei helfen, denkst du halt automatisch in die Werkstatt. Ich sag dann so, check, ich hab meine Pflicht getan, ist bei den Leuten im Kopf drin.
Ja, war ja auch sehr gut. Ich war ja dann einmal dabei, irgendwie bevor es dann mit dem Lockdown losging. Und ich würde auch gerne nochmal kommen, wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist. Gut, auch um 19 Uhr am 15.09. ist das Meetup in Mannheim. Moment.
Kein Thema. Die werden einfach so reden.
Kein Thema, genau. Okay, alles klar.
Haben sie geschrieben. Aber ich finde das sehr spannend, dass man quasi an einem Tag drei Meetups hat. Ich habe ja gerade Meetup-Ferien. Also ich gehe da gerade nicht auf Meetups. Ich bin fast hingerissen, quasi da mal bei allen drei Meetups vorbeizuschauen. Es ist sehr schön, dass es gleichzeitig ist. Weil es halt auch andere Zielgruppen sind. Es ist sehr interessant.
Ja, mach du mal. Ich bin mal gespannt. Du baust einfach drei Rechner auf und gehst überall rein oder beziehungsweise machst dann einfach drei Fenster auf und dann loggst dich überall ein.
Na, man muss dann rausgehen. Und, ja, ist egal. Auf jeden Fall, also, ich mach
das. Genau. Also, dann am 16.09. um 19 Uhr gibt es das Meetup in Osnabrück-Münster, also aus Osnabrück und Münster. Plauderrunde und Side-Klinik. Also, wenn ihr quatschen wollt oder Problemchen mit eurer Seite habt, geht da am besten mal da online. Ansonsten das Meetup in Nürnberg am 17.09. um 19 Uhr. Zur selben Zeit, am selben Datum, das Meetup in Karlsruhe. Und am 22.09. das Meetup aus Bremen, das mit dem Thema Content SEO, das Ganze um 19 Uhr. Danach am 23.09. das Meetup aus Aachen mit dem Thema Recht im Netz. Udo, hast du damit was zu tun?
Ich doch nicht. Nein, habe ich natürlich, klar.
Alles klar, dann könnt ihr den Udo mal ein bisschen zuhören, der wird euch ein bisschen was erklären zum Thema Recht im Netz. Und dann am 23.09. Haben wir das Online-Meetup Deutschland, also das, was immer online sein wird. Interaktive Inhalte in WordPress H5P. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt noch nichts.
Ja, H5P ist so ein System, mit dem man solche Inhalte erstellen kann. Das ist ganz witzig, weil man damit sehr viel machen kann, von Quizzen bis hin zu so entsprechenden Einblendungen und Abfragen in YouTube-Videos und so. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Gerade wenn man Inhalte nicht nur halt als Text hat, sondern sie als Bleibüß haben will, sondern sie weiter aufbereiten will, so Lerninhalte und so, ist das ein wunderbares System. Das sollte man sich dann durchaus mal angucken. Muss man sich natürlich am 23. entscheiden, was einem wichtiger ist, ne? Das rechtliche Thema in Aachen oder Inhalte im Online-Meetup.
Wird eins von beiden aufgenommen?
Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das Online-Meetup wird hier eigentlich immer aufgenommen.
dann ist, habt ihr damit jetzt die Entscheidung getroffen, dass euer Media wird definitiv aufgenommen, was natürlich traurig ist für alle, die jetzt nicht dahin kommen. Aber damit habt ihr quasi die Möglichkeit, dass ihr euch quasi frei entscheiden könnt.
Genau, ist meine wp-meetup.de-Liste auch zu Ende. Ich guck mal weiter auf wp-kalender.io. Da sind nämlich tatsächlich noch weitere Termine, nämlich am 24.09. um 19 Uhr ist das WordPress-Meetup in Berlin. Am 26.09. das in Nürnberg um 10 Uhr morgens? Fragezeichen.
Das ist,
glaube ich, das Dojo. Ah, okay, ja, das, ich dachte schon gerade, die hätten sich vertan, aber das passt dann ja auch, richtig, genau. Ja, und das sind dann die für die nächsten 14 Tage.
Sehr schön.
Finde ich auch. Super.
Dann sind wir damit durch und ihr müsst euch jetzt quasi damit zurechtfinden, dass ihr jetzt wieder 2 Wochen lang nichts von uns hört.
Ja, genau. Du findest das immer noch traurig, ne?
Ja, ich habe mich allmählich dran gewöhnt und da das so ruhig ist, was das Feedback von den Zuhörern betrifft, außer dass sie quasi im direkten Gespräch sagen, ah ja, das wäre schon schön, haben wir eben so gut wie kein Feedback, dass wir quasi die Schlagzahl erhöhen sollen, dass wir wieder öffentlich sein sollen.
Ja. Ja. Also wenn du mal die zweite Woche schneidest, ne, und den Artikel vorbereitest, dann.
Das müsste ich, genau. Das ist ein Thema, was ich noch irgendwann mal klären will, aber aktuell, genau, ist das bei mir nichts, was ich tun kann. Aber ja.
Okay, das kann ich nicht machen.
Aktuell reicht ja auch 2 Wochen.
Ja, siehst du, geht doch. Das war doch ein gutes Argument. Mhm. Super. Alles klar. Ja, du hast gerade nochmal gesagt, also ansonsten, ja, folgt uns einfach auf Twitter. Da findet ihr uns unter WP Sofa. Da könnt ihr auch dann eure Meinung kundtun. Ansonsten, ja, findet ihr uns auf wp-sofa.de, falls ihr da, über den Player nur an uns gekommen seid. Ja, ansonsten, da könnt ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr wollt. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare und, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne 14 Tage bis dahin. Ciao.
Tschüss. Bis dann.